Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ein wunderschöner Montagnachmittag soll ich gewünscht, liebe Freunde von Anpfiff 15:30. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Ich hoffe, ihr hattet alle ein entspanntes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche, die kurze Woche. Und bevor wir jetzt vorausschauen auf die kommenden Champions-League-Spiele, blicken wir nochmal zurück auf den 29. Spieltag vom Wochenende, denn der hatte auch wieder einiges zu bieten. Und daher freue ich mich, da auch wieder mit Fabio und Sören drauf zurückzublicken. Grüß euch, Jungs.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Nachmittag aus der ersten von drei kurzen Wochen.
Richtig.
Richtig, gut aufgepasst. Und dann noch eine internationale Woche dazu. Sensationell.
Was will man mehr, ne? Da kann man sich dran gewöhnen. 4-Tage-Wochen. Das ist ja, glaube ich, in dem einen oder anderen Land auch schon gang und gäbe, ne?
Sollte man bei uns auch einführen, ja? Wäre sehr entspannt,
definitiv. Ja. So, Fabi, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt komplett starten, nachträglich gratulieren wir dem Sören noch. Ich glaube, du hast es heute bestimmt auch schon gesehen. Der Sören ist mit seiner Agentur ausgezeichnet worden. Jetzt muss ich mir das nochmal kurz raussuchen. Er hat das Siegel erhalten, Unternehmer der Zukunft vom Deutschen Innovationsinstitut, Sören. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Wie kommt man denn daran? Harte Arbeit macht sich bezahlt.
Ja, also es ging letztes Jahr irgendwann los, einfach mal eine Bewerbung abgeschickt und dann im Laufe des letzten Jahres dann im Hintergrund fanden ein paar Prüfungen statt, musste man gewisse Nachweise einreichen und dann kam in der vergangenen Woche die durchaus freudige Überraschung, dass das geklappt hat und das ist auf jeden Fall nochmal eine extra Motivation, die Arbeit fortzuführen, die wir bis jetzt geleistet haben.
Erzähl uns doch einfach mal unter den Hörern viel mehr, was du überhaupt machst mit deiner Firma. Das weiß ja keiner, der zuhört.
Das weiß keiner, das ist so ein Geheimnis. Ja, auf jeden Fall, wenn man es ganz einfach ausdrücken will, Hauptbestandteil ist die klassische Spielerinnen- und Spielerbetreuung. Also ganz, ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Vertragsverhandlungen, Vereinswechsel, Probetraining vereinbaren, Karriereplanung. Und. Also das ist quasi der Hauptteil meiner Arbeit.
Und man muss dazu sagen, du bist nicht nur auf eine Sportart fixiert.
Ja, Full Service, beziehungsweise Full Sport, Fußball, Handball, Eishockey und Tanzen. Versuche da so viele Bereiche wie möglich abzudecken.
Also wer noch eine Beratung braucht für die Zukunft, kann sich dann gerne an den Sören wenden.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne.
Gerade die jungen Talente sind willkommen.
Ja, ich würde jetzt keinen wegschicken, aber natürlich, der Jugend gehört die Zukunft.
Das ist doch schön zu hören. Gut, und jetzt müssen wir den Schlenk bekommen auf den 29. Spieltag, Fabi. Und der begann am Freitagabend mit dem ICE-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Und in dem holten die Leipziger einen ganz, ganz wichtigen 3:2-Auswärtssieg in Wolfsburg, den ersten seit Dezember, wo sie zuletzt in Kiel gewonnen hatten, und sprang zumindest vorerst vor dem Samstag schon wieder auf einen Champions-League-Platz, der ja in Leipzig so wichtig ist.
Und es gab auch noch einen ziemlich angepissten Maxi Arnold am, Mikrofon. Was sagen wir zu dem Spiel? Ich glaube, losgelegt wie die Feuerwehr. Spiel war meines Erachtens super früh entschieden. Irgendwie haben die Wolfsburger dann doch nochmal einen Fuß in die Tür bekommen. Alles in allem würde ich aber schon sagen, dass es ein verdienter Sieg war. Alles in allem betrachtet. Trotzdem hätten sich die Leipziger, glaube ich, am Ende aufgrund des Spielverlaufs nicht beschweren dürfen, wenn es ein Unentschieden geworden wäre.
Nee, haben dann schon stark nachgelassen nach der 3:0-Führung. Überragender Akteur, glaube ich, ohne Frage. Xavi Simons mit zwei wunderschönen Toren. Luis Openda hat auch mal wieder getroffen, hatte auch ein bisschen Frust geschoben die letzten Wochen. Ja, so, und was machen wir mit dem VfL Wolfsburg, die X-Saison in Folge mal wieder im grauen Mittelmaß?
Ja, das muss man so sagen. Also ich glaube, dass man auch auf Wolfsburg gegen Leipzig verlieren kann, das auf jeden Fall. Wenn man sich nach 34 Spieltagen die Tabelle anschauen wird oder gerade auch in Wolfsburg und dann die Spiele raussucht, wo mehr drin gewesen wäre, wo man vielleicht dann eben auch die internationalen Plätze verspielt hat. Das waren die Duelle gegen vermeintlich kleinere Teams in den Vorwochen. Da hatten sie viele Spiele, wo sie hätten punkten müssen, einfach auch vom Spielverlauf her. wo sie jetzt im Prinzip auch auf einem ganz anderen Platz stehen könnten. Und das muss man sich sicherlich vorwerfen lassen. Klar, die Saison ist jetzt noch vielleicht noch nicht ganz vorbei. So eine leise Resthoffnung ist sicherlich noch da in Wolfsburg, aber wenn man es nüchtern betrachtet, die Teams, die aktuell vor Wolfsburg stehen, da sind auch Teams dabei, die deutlich formstärker sind. Und man hat eine Riesenchance einfach verpasst, gerade in den letzten Wochen, wo die Ergebnisse ausgeblieben sind, dass man nächstes Jahr international spielt. Und da muss man sicherlich auch alle mit in die Verlosung reinnehmen. Angefangen beim Trainer bis zur Mannschaft. Das ist auf jeden Fall zu wenig.
Fabio, ich glaube, man kann aber auch festhalten, in den letzten Jahren der VfL Wolfsburg, außer die Ausnahmesaison unter Oliver Glasner, haben sich jetzt, glaube ich, vier Trainer in den letzten Jahren dran versucht. Hasenhüttl, Kovac, Kohfeldt und Marc van Bommel. Alle kläglich gescheitert, alle mit einer negativen Bilanz am Ende rausgegangen. Spricht jetzt nicht unbedingt für den VfL Wolfsburg, oder?
Nicht wirklich, zumal es damals meines Erachtens auch wenig Gründe gab, Glasner gehen zu lassen, oder? War das nicht, wo wir da auch viel drüber diskutiert haben, mit Schmadtke damals noch?
Genau, da waren die Anforderungen, glaube ich, von Oliver Glasner für die kommende Saison ein bisschen anspruchsvoller und die konnte ihm Jörg Schmadtke, glaube ich, nicht geben, ne?
Ja, und wenn man dann auch sieht, was er für einen Job in England macht, war das damals vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Gut, bringt jetzt auch in der Gegenwart nichts zu monieren, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber es hat sich ein bisschen angedeutet, die letzten Wochen beim VfL Wolfsburg, dass es eine Saison werden könnte, die offensichtlich spätestens seit Freitagabend eigentlich ad acta gelegt werden kann. Weil es wird nach vorne nicht mehr viel passieren, es wird nach hinten nicht mehr viel passieren. Und so ist die Mannschaft ehrlicherweise nicht erst am Freitag auch die ersten 50 Minuten, sondern eigentlich auch schon die zwei Wochen zuvor aufgetreten. Und deswegen glaube ich schon, dass sie sich einen Gefallen tun würden, mit Hasenhüttl weitermachen zu machen. Weil ich glaube, es ist einer der besten Trainer, die wir in der Bundesliga haben. Und manchmal zahlt sich auch Geduld und Beständigkeit aus.
Siehe die Teams, die einige Plätze vor dem VfL Wolfsburg derzeit stehen, ne? So, dann würde ich vorschlagen, Sören, fangen wir am Samstag mal ganz unten tief im Keller an, noch hinter dem VfL Bochum. Im Nordduell zwischen Kiel und St. Pauli feierten die Paulianer einen ganz, ganz späten Lucky Punch im Abstiegskampf und damit eventuell sogar den vorzeitigen Klassenerhalt schon?
Ja, also da würde ich mich auf jeden Fall festlegen. Ich fand St. Pauli gerade auch in den vergangenen Spielen schon eine Mannschaft, die keine große Schwankung in den Leistungen hatten, immer ihren Stiefel runtergespielt haben. Ich fand, das war jetzt auch gegen Kiel der Fall. Klar, sie haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt und jetzt kein Offensivfeuerwerk gezündet, aber sie haben unterm Strich die drei Punkte geholt. Das ist das, was zählt. Einen frühen Rückstand noch in der ersten Halbzeit egalisiert. In der zweiten Halbzeit muss ich dann, glaube ich, Kiel auch ein bisschen vorwerfen lassen, dass sie ja zu passiv waren, nicht mehr viel getan haben, vielleicht auch ein bisschen Angst davor hatten, ins volle Risiko zu gehen, obwohl finde ich schon, dass Kiel auch hätte dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen, um noch realistische Chancen zu haben. Aber unterm Strich, glaube ich, ist es dann ja auch ein verdienter Sieg für St. Pauli gewesen.
Fabi, wir kommen gleich noch zu den nächsten Spielen. Letztendlich sind es 4 Punkte auf Relegationsplatz 16 für die Kieler. Eigentlich sind wir ja schon seit Wochen einig, dass die drei Mannschaften, die jetzt unten drin stehen, eigentlich den 16. Platz mehr oder weniger komplett unter sich ausspielen, oder?
Das ist Fakt.
Hast du die Kieler noch mit drin in der Verlosung jetzt mit 4 Punkten?
Ja, habe ich tatsächlich, weil ich, wie gesagt, weder die Bochumer noch die Heidenheimer mir jetzt irgendwas geben, dass ich sage, die sind Stufe drüber über den Kielern. Es sind nur 4 Punkte. Es sind ein, zwei Spiele, die alles entscheiden können. Ich glaube, alle drei Mannschaften sind immer mal wieder zwischendurch nah dran, auch zu punkten. Irgendwie klappt es dann doch nicht. Und deswegen würde ich die Kieler auch noch gar nicht abschreiben. Aber um ehrlich zu sein, auch wenn ich möchte nicht sticheln gegenüber VfL Bochum, aber die drei Mannschaften nehmen sich gegenseitig nicht viel, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ich denke auch, jetzt vom Restprogramm her haben sie noch Leipzig, Gladbach, Dortmund, Freiburg. Also es ist schon von allen dreien da unten noch mit das schwerste Restprogramm, was die Kieler da vor der Brust haben. Aber gut, dann lassen wir uns da mal überraschen, was da in den letzten Wochen noch bei rumkommt. So, und dann würde ich sagen, gehen wir einen Tabellenplatz davor. Der VfL Bochum hatte mal wieder ein 6-Punkt-Spiel zu Hause und mal wieder hat es nicht gereicht am Ende.
Schon gerade der Anfang, glaube ich, war es so, dass der VfL auch Schwierigkeiten hatte, dieses Spiel anzunehmen. Da steckte die deutliche Pleite gegen Stuttgart, glaube ich, noch wirklich in den Knochen. Augsburg nach einer Viertelstunde in Führung gegangen. Erste Halbzeit, muss man wirklich sagen, da hat der VfL sich schwer. In der zweiten Halbzeit hat man dann aber, glaube ich, schon gesehen, dass man dran geglaubt hat, dieses Spiel noch zu drehen. Dann war es phasenweise ein Spiel auf ein Tor. Dann ist der verdiente Ausgleich durch Philipp Hofmann gefallen, 1-1. Auch danach fand ich den VfL wesentlich besser, ohne jetzt
Überzahl noch,
vielleicht
ne?
ja, 10 Minuten vor Schluss dann klar mit der roten Karte durch Arne Meyer natürlich in Überzahl gewesen. Ja, doch ein, zwei gute Chancen rausgespielt. Unterm Strich muss man sagen, dass Finn Dahmen, finde ich, ein überragendes Spiel geleistet hat, der Augsburger Keeper. Ein paar Chancen vereitelt hat. Und dann rennst du im Prinzip an und leistest dir hinten einen, ja, wirklich kapitalen Fehler. Ich glaube, Tim Oehrmann, im Stellungsspiel, in dem Fall, glaube ich, Note 6, lädst den FCA ein, das Spiel zu gewinnen. Mert Kölmür macht das 2-1 für Augsburg und dann, ja, nach dem Spiel stehst du ohne Punkte da. Sehr enttäuschend, weil gerade die zweite Halbzeit war in Ordnung. So, aber mit ein bisschen Abstand, Montagnachmittag guckst du auf die Tabelle, nimmst das Heidenheim-Spiel am Sonntag mit rein und musst sagen, es ist nichts passiert. Es sind 2 Punkte zu Platz 16. Alle haben nach dem Spiel jetzt auch gesagt, und das finde ich auch gut, dass Platz 16 nur noch das Ziel sein muss. Und jetzt geht die Reise weiter. Und klar, es ist brutal enttäuschend, aber gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit, ja, das musst du rausziehen. Das waren viele gute Dinge dabei. Und die Saison ist noch nicht beendet.
Vielleicht beschenkt der VfL Bochum dich ja dann kurz vor deinem anstehenden Geburtstag Anfang Mai dann, wenn es dann, oh, ich sehe gerade, das ist das Freitagabendspiel sogar in
Ja.
Heidenheim.
Ja.
Da wird es dann wahrscheinlich drauf hinauslaufen, ne? Vor allem, weil ja auch immer noch in der Schwebe ist, ob wirklich jetzt die 3 Punkte bei den Bochumern bleiben vom Spiel gegen Union Berlin. Ja, Fabi, letztes Jahr hat er den VfL Bochum die Heimstärke gerettet. Dieses Jahr 4. Heimniederlage sind Folge, die 9. insgesamt in dieser Saison. Auch keine Festung mehr, die Castropper.
Nee, tatsächlich ist es aber halt einfach, so wie Sören auch schon gesagt hat, in Summe sehr ärgerlich gewesen jetzt am Samstag. Gut, da kannst du im Nachgang einfach nichts von kaufen. Du hast jetzt noch 5 Spiele, du musst alles raushauen. Ich sag's nach wie vor, die zweite Liga auch gibt so viel her, dass ich dieses Mal glaube, dass der Drittletzte der Bundesliga als klarer Favorit in die Spiele der Relegation gegen den Dritten der zweiten Liga geht. Und von daher würde ich alles eben genau auf diesen 16. Platz ausrichten. Und es ist noch alles drin.
Jemand, der eventuell noch hätte helfen können, Sören, war Boadu, aber ich glaube, er und Dieter Hecking werden dieses Jahr keine Freunde mehr.
Nein, erneut ja vor dem oder aus dem Spieltagstag gestrichen, weil das Abschlusstraining wohl ja nicht so im Sinne des Trainers war, was Körpersprache betraf. Und ja, es ist ärgerlich. Ich glaube, er hat wirklich dann, als er dann eben auch fit war, angedeutet, dass er ja mit der beste Stürmer im Kader ist. Ja, aber wenn du es dir dann so versaust, ist es natürlich bitter für die Mannschaft, weil ich glaube, die Mannschaft weiß auch, dass es ein super Stürmer ist. Der hätte auch helfen können gegen Augsburg. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die nächste Woche, mit Blick jetzt auch auf das ja, Bremen-Spiel, ob Boadu dann wieder dabei ist. Aber ich glaube, das wird eine Personalie sein, die uns vielleicht dann im Endspurt vielleicht nicht mehr helfen wird.
Ja, das stimmt. Ja, und das Positive für den FC Augsburg, Fabi, 15. Jahr in Folge wieder erste Liga gebucht, kann man jetzt auch nicht ganz mit unzufrieden sein, ne? Mit 42
Ich
Punkten jetzt.
glaube, das hätte vor der Saison auch jeder unterschrieben. Wenn es blöd läuft, landest sogar noch im internationalen Geschäft, weil es sind nur 3 Punkte nach oben.
Richtig,
Also, wie
ja.
gesagt, ich glaube, die können jetzt vollkommen befreit aufspielen. Das Restprogramm ist, glaube ich, auch in einer gewissen Hinsicht für die Augsburger schon auch relativ interessant. Mit, glaube ich, Frankfurt jetzt als nächstes und in Leverkusen sind natürlich jetzt 2 Kracherspiele. Und dann werden wir mal sehen, ob es vielleicht wirklich sogar noch für Platz 6 reicht.
Yes, genau. Du hast Europa angesprochen. Da tummeln sich ja momentan ein halbes Dutzend an Mannschaften, die da jedes Wochenende die Plätze tauschen. Ein Rückschlag im Kampf um Europa muss die Borussia aus Mönchengladbach hinnehmen, die gegen den SC Freiburg einen späten, ja, 2:1 Knockout kassiert. 91. Minute kassieren sie da das 2:1. Die Freiburger zuvor ja 4 Spiele sieglos gewesen. Jetzt im 5. Spiel endlich mal wieder gewonnen. Vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, das erste Mal jetzt gewonnen und mit dem Sieg auch wieder auf Platz 6 geschoben, 45 Punkte. Unterm Strich aber, glaube ich, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg der der Freiburger.
Ja, zweite Halbzeit, glaube ich, hat sich Freiburg dann kurz vor Schluss für diesen Aufwand belohnt, den sie betrieben haben. Gerade was das Spielerische betraf, war Freiburg die klar bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Wenn man auf die Expected Goals schaut, 3,03, das spricht ja auch dafür, dass sie sich ein paar Chancen erspielt haben. Und klar, Gladbach muss sich dann in dem Fall vorwerfen lassen, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr ihr Spiel durchbringen konnten. Und dann ist es natürlich sicherlich auch ärgerlich, wenn man dann die nächsten Wochen sich anschaut, was Gladbach noch so vor der Brust hat. Das wäre ein Dreier gewesen oder ein Punkt gewesen, der dich nochmal richtig mit reinbringt in diese Platz 5, Platz 4 vielleicht sogar. Also das ist sicherlich ein ärgerlicher Punktverlust gewesen für Gladbach.
Gegen die direkten Konkurrenten sollte man möglichst nicht verlieren, ne, Fabi? Ja, Tim Kleindienst hat es ja
Ja.
hinterher im Interview angesprochen. Es machte für ihn so ein bisschen den Eindruck wie, ja, Sommerkick, schönes Wetter, komm, wir spielen mal einfach, geben nicht 100%, hauen nicht alles raus. Das hat er hinterher so ein bisschen moniert und ich glaube, da kann man mit ihm auch d'accord gehen.
Ja, das ist halt ärgerlicher, weil du schon fast aus oder auf die letzten Jahre zurückgeblickt hast oder zurückblickend. Hey, jetzt habe ich einen Wurm drin. Wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt, schon fast eine historische Chance, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Auch ein Heimspiel gegen Freiburg, wo du dann einfach mal die 3 Punkte holen musst und es kann einem ja wirklich nur leid tun, in einer gewissen Hinsicht. Wenn man dann so einen Kleinen sieht, der dann eben die Einstellung und Körpersprache der Mannschaft moniert. Das ist höchst ärgerlich und ich bin froh, am Samstag auch kein Gladbach-Fan gewesen zu sein, weil, wie gesagt, ich glaube, das war die größte Chance schlechthin, sich da oben ein Stück weit festzusetzen.
Ja, gerade jetzt, wo es in die Crunch-Time geht, sollte es normalerweise so richtig heiß sein und Bock haben, ne? Um dann nächstes Jahr auch international zu spielen. Nächstes Jahr auch international spielen will der FSV Mainz 05. Die mussten allerdings auch einen Rückschlag hinnehmen. Bei der TSG Hoffenheim verloren die Mainzer, die sehr, sehr viel Aufwand betrieben, eigentlich das komplette Spiel machten, am Ende aber mit 2:0 gegen die TSG Hoffenheim, denen eigentlich 2 Kontertore reichten an diesem Samstag.
Ja, ich finde, das Spiel hat so ein bisschen widergespiegelt, was die TSG in dieser Saison leisten kann. Also, dass sie vielleicht gar nicht spielerisch die Möglichkeiten haben, um Mainz in Grund und Boden zu spielen. Sie haben defensiv wenig zugelassen. Du hast es richtig gesagt, Mainz hat schon viel Aufwand betrieben. So, aber unterm Strich spielen die 2 Konter top aus durch Kramaric und verteidigen diese 2:0 dann auch nach einer halben Stunde, also ja, 60 Minuten sehr, sehr gut. Und von daher würde ich sogar vom verdienten Heimsieg der TSG sprechen.
Ja, auch ganz, ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf haben es, glaube ich, auch 8 Punkte, glaube ich, auf Platz 16 oder 9 sogar. Also damit sollte die TSG, glaube ich, auch durch sein. Ob nächstes Jahr der gleiche Trainer an der Seitenlinie steht, Fabi, steht jetzt auch schon wieder wie sagt man, zur Debatte.
Ja, wobei ich glaube, dass sich das jetzt bis zum Ende der Saison wieder ein bisschen beruhigen wird, weil ich glaube schon, dass er da mit einer Sommervorbereitung, mit ein bisschen Einflussnahme auf den Kader durchaus ein guter Trainer ist. Die Frage, was ich mir stellen würde, welchen Markt hat die TSG Hoffenheim dahingehend? Und ich glaube, da wären sie auch einfach ähnlich wie der VfL Wolfsburg gut beraten, entweder Trainer einfach zu tauschen. Nein, Spaß, sondern wirklich einfach daran festzuhalten. Wenn ihr mich fragt, gleichzeitig würde ich damit auch den Mainzer Höhenflug endgültig für beendet erklären, der ja schon fast beängstigend war, ging aber dann ja eigentlich so ungefähr vor einem Monat ungefähr mit dem Unentschieden gegen Freiburg, Niederlage gegen Dortmund,
Dortmund.
ein Unentschieden gegen Kiel und jetzt eben die Niederlage gegen Hoffenheim. Und jetzt pendelst du dich langsam wieder ein und das, was dann wirklich richtig schade ist für die Mainzer, ist natürlich auch, dass eine Chance da war, wirklich, wenn du da aus den Spielen zumindest mal 4 oder 5 Punkte rausholst, wie gegen Kiel, den Heimspiel gegen Freiburg, dann könntest du so eine Niederlage auch locker wegstecken. Jetzt spielst du dann Wolfsburg, Bayern, Frankfurt, das sind jetzt schon auch nochmal 3 Spiele, die ja nicht so einfach sind, auch nicht für die Mainzer. Und von daher bin ich mal gespannt, was am Ende der Saison rauskommt. Trotzdem, glaube ich, kann man in Summe aber nach wie vor davon sprechen, dass die Saison ein voller Erfolg ist für die Mainzer, wenn ihr mich fragt.
Das stimmt. Ja, erfolgreich zu Ende die Saison bringen will auch Steffen Baumgart und das macht da die letzten 5 Spiele sehr gut. 11 Punkte jetzt aus 5 Spielen geholt und auch jetzt am Wochenende, ja, Bayer Leverkusen einen Punkt abgeluchst. Die Werkself hat es ja in der Hand, am Nachmittag auf die Bayern ein bisschen Druck aufzubauen, im Samstagabend Topspiel dann. Allerdings, denkst du, letztes Wochenende Leverkusen ja schon Glück gehabt und dieses Wochenende kam es nur zu einem 0-0 gegen Union Berlin. Waren so zwei gleiche Spiele in etwa, ne? Haben sich geähnelt zu letzter Woche.
Ja, das würde ich schon sagen. Also, dass Leverkusen dann auch über weite Phasen des Spiels einfach auch angerannt ist, das muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, was man Union im Moment wirklich zugutehalten muss, sie haben den Fokus auf ihre eigenen Stärken und das ist die Defensivarbeit. Das haben sie in den letzten Wochen, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Klar geht das mal wieder auf Kosten der Torgefährlichkeit. Aber gegen Leverkusen, glaube ich, so gut zu verteidigen. Ich glaube, sie haben ja keine klare Chance zugelassen. Das dementsprechend, glaube ich, haben sie sich den Punkt absolut verdient.
Ja, und Leverkusen, Fabi, das x-te Mal jetzt in den letzten Wochen, dass sie die Bayern nicht unter Druck setzen, die Patzer nicht ausnutzen oder selbst vorlegen. Ärgerlich für die Leverkusener.
Ja, natürlich ärgerlich. Trotzdem muss man auch sagen, es war, glaube ich, mit eins der schlechtesten Spiele jetzt in der Konferenz. Es war wirklich wenig Tempo drin, wenig Ideen, wenig Torchancen auch. Trotzdem war es für mich eigentlich tatsächlich, habe ich dann umgeschalten die letzten 10 Minuten und habe nur noch Leverkusen geguckt. Und ich war mir eigentlich immer sicher, dass irgendwann in der Nachspielzeit spätestens das 1-0 fällt. Dem war nicht so. Und ja, ich glaube schon, dass der Zug Meisterschaft jetzt abgefahren sein könnte. Und dann fehlt vielleicht auch in der einen oder anderen Situation vielleicht auch mal ein bisschen die Spannung. Was aber auch, glaube ich, ganz normal ist. Und gleichzeitig für die Unioner war es natürlich ein einfaches Spiel in einer gewissen Hinsicht, weil die Unioner eigentlich tatsächlich nichts anderes gemacht haben, als den Bus zu parken. Glaube ich, Hollerbach hätte noch einmal die Chance gehabt, wirklich den Spielverlauf auch noch sogar auf den Kopf zu stellen mit seiner Riesenchance. Aber gut, am Ende des Tages ein Unentschieden, was nicht in Erinnerung bleiben wird.
Nee, denke ich auch. Aber mir fehlt einfach in den letzten Wochen bei Leverkusen so ein bisschen die Leichtigkeit einfach. Es ist alles ja so wie mit angezogener Handbremse irgendwie.
Ja, du darfst aber halt auch nicht vergessen.
Aber du hast jetzt halt nichts mehr zu verlieren, Fabi. Du hast nach hinten hast du x Punkte Vorsprung auf Platz 3. Spiel doch deinen Offensivfußball mal so richtig wieder mit Power.
Ja, aber du wurdest jetzt 1,5 Jahre lang oder fast 2 Jahre lang auch von den Medien in den Himmel gelobt. Hast dann meines Erachtens eine brutale Abreibung von den Bayern bekommen in der Champions League, wo keiner mit gerechnet hat, auch bei Leverkusen nicht. Das Leben geht dann irgendwo weiter. Man hat sich das ein oder andere schön geredet, aber den Pokal gewinnen wir auf jeden Fall und dann verlierst du bei Arminia Bielefeld. Und das kann dann schon auch mal für eine Mannschaft in einer gewissen Hinsicht ein Prozess sein, den sie einmal durchgehen muss, um das Ganze auch zu verdauen. Also, und dann läufst du halt in der Meisterschaft den Bayern sozusagen lange, lange hinterher und ja, dann kommt das eine zum anderen. Aber trotzdem steht für mich fest, dass es trotzdem eine sehr gute Saison ist, die Leverkusener spielen. Und hoffentlich im Sommer den einen oder anderen auch halten können. Das ist so die größte Sorge, die ich habe. Ja. Dass wirklich Leistungsträger den Verein verlassen. Und davon spreche ich nicht von Florian Wirtz.
Aber der ist natürlich Hauptgesprächsthema, genauso wie Xavi Alonso. Fernando Caro war ja, glaube ich, vor dem Spiel noch im Gespräch bei Sky, wirkte bei der einen oder anderen Frage auch ziemlich dünnhäutig, sage ich jetzt mal, Sören. Didi Hamann meinte es hinterher, dass er nicht davon ausgeht, dass nur einer bleibt, dass entweder beide bleiben oder definitiv beide gehen werden. Ich habe so das Gefühl, dass das auch so ein bisschen so über Leverkusen immer noch schwört. Und solange da keine Klarheit herrscht, ja.
Ja, das ist ja so. Aber glaube, das war ja ein Thema, worauf man sich schon einstellen konnte, auch in Leverkusen, dass sobald die Saison in die Endphase geht, und man sieht, okay, was passiert in Madrid, was passiert in Bayern, dass solche Fragen aufkommen, und so. Und im Prinzip könnte es lösen, zum Beispiel mit Alonso, der hat einen Vertrag bis 26. Er könnte ja ganz einfach sagen, okay, ich habe noch einen Vertrag und ich bleibe dann eben auch hier. Ne? Aber da kommt ja auch keine zu 100% Bestätigung. Und das lässt ja schon darauf deuten, so ein bisschen, dass er sicherlich auch ganz genau schaut, was in Madrid passiert. Und wenn er gehen sollte, kann ich mir nur vorstellen, dass er eben dorthin wechselt. Und ich würde es ähnlich sehen. Ich glaube nicht, dass bleiben wird, wenn Alonso geht. Beziehungsweise, dass Wirtz nach München wechselt. Das würde ich komplett ausschließen. Aber es ist schwierig, aber Leverkusen, glaube, hätte das auch schon vorher wissen müssen und sich kommunikativ, glaube ich, da auch ja einfach ein bisschen besser darauf einstellen müssen.
Ich glaube das im Übrigen auch, ne? Also es gibt zwei Sachen, die ich dazu sagen will. Also A, hoffe ich, dass ein Florian Wirtz der Bundesliga so lange wie möglich erhalten bleibt und deswegen soll er von mir aus auch zu Bayern wechseln. Klar, ich bin Bayern-Fan, natürlich wäre das eine brutale Verstärkung. Aber mir geht es primär eigentlich nur darum, dass der Kerl in der Bundesliga bleibt, zumindest mal noch 3, 4 Jahre, weil er noch so viele Jahre vor sich hat. Die zweite Sache ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum FC Bayern wechselt. Wenn er wechselt, im Sommer oder auch danach, wird Florian Wirtz nicht zum FC Bayern wechseln. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also ich tendiere da momentan, man hat ja schon die ein oder anderen Zahlen gehört und in ein oder anderen ja, Stories gelesen. Vielleicht geht der Man City wirklich all in jetzt, wo da der große Umbruch da bei denen bevorsteht. Wenn da 120, 130 Millionen geboten werden, da braucht man ja nicht drüber reden, da werden die Bayern und können die Bayern auch nicht mithalten. Ne?
Ja, aber
Und
da
wollen sie
muss ich auch
wahrscheinlich
ganz
auch
ehrlich
nicht, ne?
sagen, ich kann mir auch Florian Wirtz bei Man City nicht vorstellen, dass er da wirklich reinpasst.
Meinst du nicht?
Nein, 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 nein. Ich glaube, Florian Wirtz wäre für mich ein Spieler, dem ich für immer raten würde, irgendwo in seinem Umfeld zu bleiben. Wenn ich so seine Interviews höre oder wenn ich so sehe, wie er sich gibt, glaube ich, täte es ihm gut, einfach hier zu bleiben. In seinem Umfeld. Ich glaube, wenn irgendwann der Sprung zu den Bayern kommt oder selbst wenn er auch in Leverkusen bleibt, das macht er ein paar Jahre lang, da wird er auch hier aussorgen. Er wird eine Attraktion der Liga bleiben, der absolute Superstar. Und deswegen würde ich ihm wirklich für immer raten, bleib da, wo du jetzt bist. Ich sehe den bei keinem Top-Club. Ich kann mir das nicht vorstellen, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich glaube, Sören hat so gelacht, weil er weiß, was ich insgeheim
Ja.
meine.
Ja, okay, gut. Bevor wir zum Klassiker kommen, würde ich sagen, machen wir schnell die Sonntagsspiele. Dann können wir nämlich, haben wir danach einen schönen Übergang von dem Klassiker zu den Champions League-Spielen zu springen. Sören, der SV Werder Bremen, Anfang des Jahres haben sie von Europa gesprochen, dann haben sich für mehrere Wochen aus dem Kampf um Europa verabschiedet. Und auf einmal, dank eines Schottens an diesem Wochenende, lebt der Funke Europa, der Funke Hoffnung wieder bei den Bremern.
Ja, so schnell kann es gehen. Du bist wieder voll drin in der Verlosung. Ja, ich glaube zum Spiel. Anfangsphase gehörte schon dem VfB. Es waren die bessere Mannschaft, verdient dann 1 zu in Führung gegangen. Dann das 1-1, finde ich, ist aber dann doch in einer sehr guten Phase von Bremen gefallen. Also da haben sie schon einige Sachen richtig gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit, vielleicht werdet ihr mir das zustimmen, war die gelb-rote Karte von Woltemade im Prinzip so, ja, der Gamechanger auch. Da konnte der VfB nicht mehr ja, die Dominanz ja, auf den Platz bringen. Ja, und dann ist es so oft, wenn du einen Lauf hast als Verein oder als Team, dann schießt du kurz vor Schlusspfiff eben noch das 2-1, holst dir die 3 Punkte und bist voll drin in der Verlosung um Europa. Und der VfB, ja, der tritt so ein bisschen auf der Stelle. Wenn man Tabelle guckt, Platz 11, 40 Punkte, sind schon mal 5 Punkte jetzt auf Platz 6. Also das musst du auch erstmal aufholen. Und da ist vielleicht die einzige Rettung dann, ja, der DFB-Pokal.
Ja, die Bremer jetzt mit 3 Siegen in Serie, nur noch 3 Punkte auf Platz 6. Du hast die strittige Szene angesprochen. Wir reden seit Wochen immer mal wieder darüber, über den VAR. Ganz ehrlich, Fabison, das war doch niemals im Leben noch eine gelbe Karte, oder? Also, wie man da nicht den VAR irgendwie mit reinzieht und sagt, dann guckt er es nochmal an. Also, das war für mich wieder mal eine total lächerliche Entscheidung.
Ja.
Oder?
Aber das gab es in der zweiten Liga am Freitag.
Ja.
Das gab es am Samstag. Am Samstag, am Sonntag. Also wir werden es nie aufklären können. Ich habe aber vielleicht auch mal noch eine Frage zum VfB Stuttgart, weil mich das immer ein bisschen wundert. Alle hacken immer auf den Dortmunder drum. Aber ab wann spricht man bei einem Vizemeister auch mal von der verkorksten Saison? Und eine gelb-rote Karte steckt jeder Verein mal ein, berechtigt oder unberechtigt. Aber ich finde das schon langsam, ja, schon auch so, dass man über den VfB schon auch diskutieren kann. Jetzt klar, gut. Das große Glück, gegen den Drittligisten im Pokalfinale zu spielen. Gott weiß, was, wie das Spiel ausgeht. Es wird wahrscheinlich jetzt ehrlicherweise nicht die Massen anziehen, aber ich gehe mal davon aus, dass der VfB gewinnt. Aber ich finde die Bundesliga-Saison mittlerweile mit 40 Punkten auf Platz 11. Ich würde sogar heute so weit gehen und darauf wetten, dass der VfB sich garantiert nicht für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert. Und dann finde ich das schon als Vizemeister tatsächlich eine nicht so gute Saison.
Wenn jetzt nur vom Titel Vizemeister ausgehst, stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Allerdings können wir uns da ja, glaube ich, darauf einigen, dass letztes Jahr beim VfB wirklich alles mehr als perfekt zusammenkam und das eine absolute Überperformance in der Saison war. Klar, 1-2 Plätze besser hätte ich den VfB jetzt auch erwartet. Vielleicht passiert das ja noch in den letzten 5 Spielen.
Aber du musst es immer im Vergleich sehen, jetzt zum Beispiel auch die Frankfurter. Die Frankfurter haben es nicht über die Liga, aber oft eben auch über ihre Wettbewerbe, die sie gespielt haben, geschafft, immer wieder Jahr für Jahr international zu spielen. So bist du interessant, so machst du dich sexy, auch für Spieler, die im Sommer zu dir kommen sollen. Jetzt bist du der Verein, der in der Champions League eigentlich keine Rolle gespielt hat, viel Geld eingenommen hat und nächstes Jahr nicht international spielt. Ja, das ist halt für mich dann wenig attraktiv. Ja gut, klar, die könnten den Pokal gewinnen. Ja, ich nehme alles zurück. Ich warte, bis das Pokalfinale gespielt ist.
Dann sitzt er vielleicht in Stuttgart auch zufrieden. Aber dann können wir direkt zum nächsten Spiel springen, zu den Frankfurtern sollen. Da meine ich allerdings, wenn man die letzten Jahre so sieht, dass sich da bei den Frankfurtern gerade auch in der Kaderbreite, auch jetzt, wenn es nicht unbedingt jetzt schon die Namen sind, aber die Kader oder der Kader an sich der Frankfurter in den letzten Jahren sich schon qualitativ deutlich verstärkt hat, wenn sie da teilweise dann die Spieler von der Bank bringen.
Ja, ich glaube, sie haben natürlich auch aus den letzten Jahren gelernt, dass sie eben eine Mannschaft brauchen, die ja eben auch Bundesliga und internationales Geschäft sehr gut handeln kann und dass es eben nicht nur reicht mit 20 oder 18 vermeintlichen Stammspielern, sondern dass du eben dahinter auch ein paar Jungs brauchst, die eben dann auch noch Qualität bringen, und das hat Frankfurt auf jeden Fall. Klar haben sie natürlich auch viele Talente dabei, die immer mal so eine Schwankung haben, deshalb spielen die auch nicht so eine konstante Saison. Aber jetzt, wenn wir es aufs Heidenheim-Spiel sehen, das war gerade in der ersten Halbzeit schon ein Klassenunterschied, sehr dominant. Dementsprechend glaube ich auch, können wir auch in der Höhe mit einem 3-0 absolut vom verdienten Sieg sprechen. Heidenheim hatte, finde ich, kurz nach dem Wiederanpfiff so einen kleinen Moment. Wenn Pieringer die Chance nutzt, dann steht 2-1. Dann kann es nochmal in eine andere Richtung kippen. Aber die Mannschaft hat das, finde ich, die Eintracht hat es sehr gut gemacht. Gerade auch sich, glaube ich, ja, Selbstbewusstsein angeschossen, um Tottenham vielleicht eben aus dem Wettbewerb zu kegeln am Donnerstag. Aber es war ein sehr, sehr überzeugender Heimsieg.
Ja. Und wie gut, oft? Auf zum Klassen.
Ganz kurz noch, wo wir angefangen haben, sorry, Fabi, aber wo wir vor 3 Jahren, 4 Jahren angefangen haben mit unserem Podcast, wie oft haben wir es da gehabt bei den Frankfurtern, wenn sie da international ihre berauschenden Nächte gespielt haben, dass sie dann gerade an so einem Sonntag wie jetzt am Wochenende gegen Heidenheim dann da sich 0-0 oder sogar mit 1-0 verloren haben und so, ne? Und das ist halt die Saison nicht der Fall, und deswegen stehen sie auch nicht umsonst auf Platz 3, ne?
Weiß ich nicht, da würde ich sogar dagegen halten, weil sie natürlich dieses Jahr auch ein Stück weit profitieren, dass die zwei Top-Mannschaften, die definitiv eigentlich von der Kategorie her nochmal vom von der Qualität im Kader. Vor ihnen stehen Dortmund, Leipzig, dieses Jahr halt einfach eine bescheidene Saison spielen. Okay. Und davon profitieren die Frankfurter auch ein Stück weit, aber hey, am Ende bist du Dritter und das ist, was zählt.
Ja, wäre das erste Mal für die Frankfurter, dass sie sich direkt über die Liga für die Champions League qualifizieren, ne?
Ja.
So, Klassiker, der Klassiker, Fabi. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Interesse an diesem Samstag hielt sich in Grenzen bei dem Spiel.
Warum?
Warum? Ja. Weil es für mich nach den beiden Spielen sowohl unter der Woche, aber auch aufgrund der Tabellenkonstellation nicht den Reiz hatte der letzten Jahre. Zwar vom Namen her, allerdings so vom, ja, von den Spielern her auf dem Platz und so, hätte ich da schon ein Spiel Bayern gegen Leverkusen. Und auch, ich bleibe dabei, auch wenn es jetzt nicht die Leistung nicht ist, die Dortmunder werden es nicht gerne hören, auch Leipzig und so. Also ich bin da eh kein Freund des BVBs, aber am Ende war es für dich ja wahrscheinlich doch ein gutes Spiel. Unterhaltsam zumindest.
Ich war mit dem Ergebnis nicht einverstanden. Auch wenn man ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich glaube, wenn es ganz blöd läuft, am Ende kann Dortmund sogar noch das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden. Es war wieder mal ein Spiel, wo die Bayern viel in der ersten Halbzeit getan haben, um sich zumindest Halbchancen zu erspielen. Ich fand einfach viel zu wenig draus gemacht und im Moment einfach das Problem hat, dass sie defensiv nicht sattelfest genug sind. Und in der ersten Situation, in der die Dortmunder wirklich mal nach vorne gehen, zusätzlich zu einem individuellen Fehler von Kim, dann auch noch in Rückstand geraten und das Spiel dann gedreht, muss man ehrlich sagen, das muss eine Mannschaft auch erstmal können in der Situation, um sich dann ja durch Slapstick den Ausgleich wieder ja einzufangen. In Summe ist natürlich nichts passiert aufgrund des Unentschiedens von Leverkusen. Gibt aber zwei Dinge, die mich am Klassiko oder am Klassiker einfach geärgert haben. Also zum einen war es wirklich der Zeitpunkt für beide Mannschaften. Fairerweise muss man auch sagen, aus Dortmunder Sicht, wenn du unter der Woche so eine Schlappe bekommst, ist es auch undankbar, nach München zu fahren unter den Voraussetzungen. Und die zweite Sache ist tatsächlich, dass die Bayern eben nicht in Bestbesetzung spielen konnten. Die Dortmunder natürlich auch zum Teil. Und das schwächt dann schon auch nochmal ein Stück weit das Niveau ab. Die beiden Dinge in Verbindung sorgen natürlich dann dafür, dass es vielleicht hätte noch besser sein können. Im Grunde kann sich aber auch kein neutraler Fan über mangelnden Unterhaltungswert des Spiels beschweren, weil ich glaube, es war in Summe schon ein flottes, interessantes Fußballspiel und wurde, glaube ich, auch international seit langem mal wieder gelobt in den Medien.
Ja, denke ich auch. Die Dortmunder können mit dem Punkt mit Sicherheit auch sehr gut leben. Drittes Spiel ist in Folge, was sie gegen die Bayern nicht verloren haben, auch. Und ja, zumindest ein bisschen rehabilitiert dann auch für die Klatsche in Barcelona. Bei den Bayern, glaube ich, Sören, kann man festhalten. Ich hatte es irgendwo gelesen gegen Inters Hinspiel und jetzt gegen Dortmund. So knapp 48, 49 Torabschlüsse, unterm Strich drei Tore. Zeigt, glaube ich, momentan, wo der Schuh bei den Bayern drückt.
Ja, ich glaube, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Saison. Da gibt es einige Spiele, auch ich fand gegen in den Leverkusen-Spielen, da hätte man mehr aus den Chancen machen können. So, das ist sicherlich ein Problem aktuell. So, aber es wird wahrscheinlich zur deutschen Meisterschaft reichen. Ich habe große Hoffnung oder bin auch recht optimistisch, dass es auch für ein Weiterkommen gegen Inter Mailand reichen wird. Aber klar, du musst auf dem Top-Level musst du die Chancen, die du bekommst, reinmachen. Aber ich glaube, dass wir jetzt alle Daumen drücken, dass es eben gegen Mailand dann auch der Fall sein wird, dass Harry Kane nicht den Pfosten trifft, sondern im Zweifel dann auch ins Tor.
Mhm. Euer Freund hat es ja hinterher in dem Interview auch gesagt, er hat das Gefühl, dass jetzt am Mittwoch dann auch der Knoten wieder platzen wird und dann solche Bälle dann mit zwei Schüssen vielleicht auch mal zwei Tore wieder gemacht werden. Ne? Womit wir beim Rückspiel wären. Die Rückspiele der Champions League am Dienstag, Fabi, der BVB beim empfängt
zu Hause.
Aber 1-1. Da wird nicht viel mehr zu machen sein, glaube ich, für den BVB. Ne?
Ich sag 1-1.
Gut verkaufen und ja. Und dann haben wir noch PSG am Dienstag, Sören.
Ja. Ja, Hinspiel 3-1. Ich glaube schon, dass sich PSG auch durchsetzen wird. 1-2.
Ja, und dann kommt der Mittwoch, wo wir uns alle sehr drauf freuen. Mit Thomas Müller, Fabi. in der Startelf?
Mit Thomas Müller und der FC Bayern kommt im Elfmeterschießen weiter.
Also können wir uns auf eine sehr lange Europapokalnacht einstellen.
Ja, ich habe extra Donnerstag Urlaub genommen.
Ich habe gedacht, du würdest dich noch auf den Weg machen.
Nee, tatsächlich nicht, aber irgendwas in mir lässt noch ein bisschen Hoffnung haben und ich glaube auch, dass es möglich sein kann, in Mailand zu gewinnen, trotz einer Viererkette, die so eigentlich nicht aussehen sollte zu dem Zeitpunkt der Saison. Aber wie gesagt, ich glaube, wir kommen im Elfmeterschießen weiter.
Mhm. Gut, und dann haben wir noch Real Madrid zu hören. Reicht da die Hoffnung?
Der Mythos wird beschworen. Also ich denke mal, wenn in den ersten 20 Minuten Real Madrid 1-0 in Führung geht, dann wird spannend. Aber mit einer 3-0-Führung, die Tür ist weit auf für Arsenal London.
Dein Tipp?
Mein Tipp 2-1.
2-1. Gut, dann übernehme ich den Donnerstag mit den Frankfurtern. Da hoffe ich dann auch mal natürlich, dass die deutschen Mannschaften weiterkommen und die Frankfurter dann zu Hause sich mit 2-1 durchsetzen werden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir noch schnell den Turnaround schaffen zur zweiten Liga. Da kann ich meinen Gewinner des Spieltages quasi schon vorschießen. Ja, das wäre Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Die nach dem Sieg in Paderborn, der auch mal wieder mehr als glücklich war, von allen Patzern der Konkurrenz profitiert hat und jetzt vor 3 Wochen haben wir gesagt, sind aus dem Aufstiegsrennen raus, jetzt wieder voll mit in der Verlosung drin sind. Denn das Unheil fing ja schon am Freitag an, Fabi.
Also wie gesagt, ich glaube, wir lassen jetzt langsam mal den Quatsch, weil ich habe es ja vor 2 Wochen schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele man Big Games oder Big Point Spiele man in der zweiten Liga verlieren muss, um wirklich mal raus zu sein aus dem Aufstiegsrennen. Mittlerweile sieht es wieder ganz anders aus. Am Ende Freitagabend geht schon mal los mit einer Riesenüberraschung. HSV kriegt zu Hause eine Packung 4-2. Die Kölner werden ehrlicherweise ein bisschen beschissen. Glasklarer Elfmeter, den sie bekommen müssen. Nur 1-1 in Fürth und Hannover gibt eine Führung zu Hause aus den Händen und verliert gegen Elversberg, die jetzt auf dem Relegationsplatz sind. Das erklärt, glaube ich, schon ziemlich viel. Und selbst Miro Klose mit Nürnberg rutscht auch noch irgendwie oben rein. Lass uns einfach mal 2-3 Wochen noch warten und dann können wir mal die erste Prognose abgeben.
Aber es ist schon erstaunlich, dass jetzt an dem Wochenende eigentlich fast alle diesmal verloren haben, ne, Sören?
Ja, Fabi hat es gesagt, das wird nächste Woche vielleicht dann auch wieder anders aussehen. So, wenn man über Schalke spricht, die verlieren gegen Regensburg. So, und dann haben sie aber jetzt am Wochenende das Flutlichtspiel gegen Hamburg, die jetzt auch wieder punkten müssen. Also es wird noch hin und her gehen, dementsprechend würde ich mich Fabi anschließen. Also das wird noch ein, zwei Spieltage dauern, bis wir jetzt klare Tendenzen sehen.
Okay. Lieblingsgegner auf Platz 3 sollen dann für den VfL, falls es klappt?
Ganz klar Elversberg.
Okay, gut. Dann kommen wir zu euren Gewinnern des Spieltages noch.
Für mich der Sportclub aus Freiburg. Die Hoffnung aufs internationale Geschäft lebt. Und das wäre, glaube ich, ein Wahnsinnserfolg auch für Julian Schuster in seiner ersten Trainersaison.
Und mein Gewinner des Spieltags sind die Frauen des FC Bayern München, die das zweite Big Game hintereinander gewonnen haben. Nach Wolfsburg auch in Frankfurt gewonnen. Übrigens im großen Stadion, im Deutsche Bank Park oder wie heißt das Stadion mittlerweile? Ja. Deutsche Bank Arena, Bank, Park, wie auch immer. Ein souveränes 3-0 und durch den Ausrutscher der Wolfsburger am Sonntagnachmittag jetzt so gut wie sicher deutscher Meister sind.
Ja, das ist auch mal eine gute Nachricht schon mal für die Bayern. Ist die erste Mannschaft quasi schon mal mit dem Titel heimgefahren. Gut, und wir schauen dann einfach mal, wann wir die nächste Folge aufnehmen, ob wir nochmal zusammenkommen diese Woche nach den Champions-League-Spielen. Hängt mit Sicherheit auch ein bisschen davon ab, Fabi,
wie die Stimmung ist,
um deinen Gemütszustand. Ansonsten hören wir uns dann spätestens, ich denke mal, vielleicht machen wir zu Ostern eine Folge, Ostermontag zusammenkommen. Wir schauen dann einfach mal, wie wir so drauf sind, würde ich vorschlagen.
Gut, dann lasst euch die Sitzhasen schmecken, wie sie neuerdings genannt werden sollen.
Sitzhasen?
Hast du es noch gar nicht gelesen, oder?
Das höre ich heute das erste Mal. Was ist das denn für ein Wort?
Der Osterhase, der ist so nicht mehr korrekt, sondern das ist jetzt ein Sitz.
Womit hat das zu tun? Warum wurde das jetzt abgeändert?
Das kannst du jetzt mal googeln, damit wollen wir unsere Zuhörer nicht langweilen.
Ist das für ein Thema, wo man sich drüber aufregen kann, ja?
Absolut.
Okay, das wollen wir jetzt nicht mehr. In diesem Sinne, habt eine schöne kurze Restwoche noch.
Ebenfalls. Bis dann, ciao, ciao.
Tschüss.